die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und heute rede ich mit Thomas Schwendener über Geopolitik, Produkte von Firmen aus autoritären Ländern, deren Einsatz in der Schweiz und was es für unser Land bedeutet. Tom, du hast dich wochenlang, kann man sagen, mit der Geotechnik beschäftigt. Was war die Motivation, eine ganze Artikelserie zu diesem Thema zu machen?
Ja, also ich meine, wenn man sich die Weltlage anschaut, dann drängt sich das fast auf. Und zwar nicht erst seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, sondern die Geschichte zwischen China und den USA, die schwelt schon länger. Da wird schon länger auch von einem neuen Kalten Krieg, was ich ein bisschen irreführend finde, geredet oder auch eben von einem Auseinanderfallen von der Technologiewelt, von einem Decoupling, weil tatsächlich auch China zum Beispiel im Rahmen von ihrer grossen Investitionsoffensive neue Seitenstrasse auch eigene Tech-Standards versucht zu etablieren. Und mich hat es einfach mal wundert, genau, wie sieht die Situation aus sicherheitspolitischer Sicht, aber eben auch aus technologischer Sicht und was Unternehmen, Firmen wie Huawei und Kaspersky, wo eben im Westen, wenn man es so sagen will, unter Beschuss stehen an Transparenzmassnahmen.
Und wenn du jetzt in drei Sätzen müsstest zusammenfassen, wie die Situation aussieht, wie sieht sie aus?
Ja, man kann ein Wort benutzen, beschissen.
Das ist ein schönes Wort.
Wenn man das darf in einem Podcast sagen.
Ja, selbstverständlich darf man
das
sagen.
Also ich meine, es ist nicht erst seit dem Krieg so, sondern es ist tatsächlich so, dass China als aufstrebende Weltmacht und die USA, wo man muss sagen, über eine längere Frist auf dem absteigenden Ast ist, vor allem noch eine militärische Macht besitzt. Jetzt läuft es wirtschaftlich ein bisschen besser, aber in so Phasen, wo Imperien untergegangen sind, wenn man es so nennen will, oder wo so eine Weltordnung, wo ein Pol besessen hat, in eine andere übergeht, ist immer von Krieg und von Auseinandersetzungen geprägt gewesen. Und es besteht zumindest Gefahr, dass das auch auf uns zukommt. Und das hat auch Folgen für Technologie, für Standards, für die Vernetzung von der Welt und so weiter.
Wenn man schaut, was in anderen Ländern passiert ist, dann sieht man, dass es in Amerika Bestrebungen gibt, Produkte von Huawei zu verbieten konkret. In Deutschland gibt es auch eine Empfehlung, auf Kaspersky zu verzichten. Gibt es in der Schweiz ähnliche Ideen oder Vorstöße, was das Verbot oder zumindest eine Empfehlung zur Umgehung von solchen Produkten?
Ja, also es ist im Nationalrat hat es einen Vorstoß gegeben, oder zwei besser gesagt, dass man Technologie von Firmen, die in autoritären Staaten beheimatet sind, kann aus Netzwerk verbannen. Der Bundesrat hat das zur Ablehnung empfohlen. Es ist sogar namentlich Huawei erwähnt worden in dem Vorstoss. Es geht dort vor allem darum, dass man abhängig wird dann von so einem Land, aber auch, dass Spionage kann betrieben werden. Das sind so ein bisschen die beiden Faktoren oder sogar Sabotage dann über so Technologie. Der Bundesrat sagt mehr oder weniger, es bräuchte halt gewissermaßen anbieterneutrale Massnahmen. Und das scheint mir auch ein wichtiger Weg zu sein. Ob das einzige ist, das kann ich nicht beurteilen oder will ich nicht beurteilen, sagen wir es so.
Ist das ein Verbot jetzt von konkret Huawei als Beispiel? Ist das überhaupt umsetzbar? Also, die sind ja überall tief drin, was Technologie betrifft. Das kostet Unmengen an Milliarden Franken, wenn man das ersetzen will, oder?
Ja, also es ist, in den USA sind sie tatsächlich dran, das Zeug auszubauen. Und das kostet viel. Ich habe die Summe jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie haben es irgendwie mehrere Milliarden haben sie müssen verdoppeln an Kompensationszahlungen. Da kommt dann natürlich, das ist ja ein gordischer Knoten, den man kaum durchtrennt kriegt. Das ist, zu der Geopolitik kommen natürlich dann handfeste wirtschaftliche Interessen dazu, von den Firmen, aber auch von den jeweiligen Behörden, die die Sachen in Auftrag geben. Huawei ist sehr günstig in der 5G-Ausstattung und das führt zu diversen Konfliktlinien. Und das sauber aufzudröseln, das ist einigermaßen komplex.
Das ist richtig. Und nachher sucht ja so Unternehmen wie Huawei zum Beispiel durchaus Verbindungen zu wichtigen Schweizer Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel der Marc Furrer, der ehemaliger Chef der Kommunikationskommission ist. Und jetzt Verwaltungsratspräsident von Salt, einer der drei wichtigsten Provider in der Schweiz, was Telekom angeht. Und eben der Marc Furrer hat ein Buch herausgegeben, das von Huawei finanziert wurde. Ist das nicht schwierig?
Also zuerst einmal, Huawei arbeitet mit den drei grossen Telcos zusammen in der Schweiz. und hat natürlich ein Interesse, dass der Markt da bestehen bleibt. Ich habe auch bei Huawei angefragt, wie es momentan läuft. Ob das schwierig ist, es ist ein PR-Buch. Schwierig wäre oder ist, wenn der Teilnehmende nicht klar ist, wer sonst noch schreibt, unter welchen Umständen. Und das ist ja von einer PR-Firma eingefädelt worden, die ganze Geschichte. Und ich glaube, es ist nicht super transparent gewesen, was da am Schluss rauskommt.
Also es hat Autoren im Buch, die nicht gewusst haben, wer es finanziert hat.
Ja, das ist nicht günstig, ja.
In der Tat, und eben, also Transparenz ist eigentlich ein wichtiges Thema, was das angeht. Und du bist ja einerseits bei Kaspersky reingeschaut im Transparenzzentrum und andererseits so etwas Vergleichbares bei Huawei gemacht. Was hast du für einen Eindruck gehabt von diesen beiden Firmen?
Vielleicht können wir es gesondert anschauen. Also Kaspersky bin ich in Opfika gewesen, im Transparenzzentrum. Das ist mehr oder weniger ein schlichter Raum. Man kann Source Code, Updates, Architektur und so unter die Lupe nehmen. In der ganzen Recherche, die sind sehr transparent gewesen, muss man sagen. Es sind auch dann, wo ich dort war, bei zwei Leuten aus Moskau zugeschaltet gewesen, die mit mir geredet haben. Und sie haben mir auch einen Auditbericht geschickt von einem der vier grossen Wirtschaftsprüfungskonzernen, den ich durchlesen konnte. Ich habe den Eindruck, sie sind sehr bemüht um Transparenz, aber es ist natürlich keine Garantie. Kaspersky hat jetzt das grosse Zentrum in Moskau, wo auch der Eugene Kaspersky wohnt, der Chef. Es ist ja immer geheissen worden, man könnte ihn natürlich auch zwingen und die haben einen Zugriff auf die Infrastruktur hier in Zürich. Das heisst, es ist nie ausgeschlossen, dass Russland das Unternehmen instrumentalisiert. Das ist nicht im Interesse des Unternehmens. Und sie versuchen auch mit technischen Massnahmen, wie einem sehr strengen Auditierungsprozess, wenn sie Software neu ausspielen, das zu vermeiden. Aber natürlich eine Garantie ist es nicht.
Und der Eugene heisst ja richtig nicht Eugene, sondern Evgeny Valentinovic. Also das ist auch schon färbisch, ein bisschen, oder?
Ja, was ich interessant fand, wo der Krieg angefangen hat, hat er sich gegen den Krieg geäussert. Das sei ein Verbrechen der Menschen, oder das sei schlimm. Aber er hat nicht Russland verurteilt, zum Beispiel. Es ist klar, er wohnt in Russland, in Moskau. Es wird sehr, sehr streng geahndet, wenn man sich gegen den Krieg ausspricht. Und das spricht ja nicht gegen ihn und es spricht auch nicht gegen die Firmen. Es ist einfach, es zeigt halt, dass es ein Problem ist, wenn man derzeit in Russland lebt und eine internationale Tech-Firma führt. Die ist natürlich jetzt auch juristisch schon länger aufgespalten worden. Also die Schweizer Ländergesellschaft ist bei einer Holding, die in UK angesiedelt ist, untergebracht. Aber eben technologisch hängen die Sachen natürlich zusammen. Man muss Updates überspielen, muss Malware analysieren. Es ist gar nicht anders möglich. Das geht nicht anders.
Und was hast du von Huawei für einen Eindruck bekommen in den Gesprächen?
Ja, bei Huawei ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich habe mehrere Mails geschickt. Dann habe ich schriftlich relativ ausführliche Antworten bekommen zum technologischen Prozess. Ich glaube, die geben sich auch sehr Mühe dort, dass man eben die Software unter die Lupe nehmen kann. Die haben ein Zentrum in Belgien. Man kann auch in Shenzhen Hardware anschauen von Huawei. Ich weiss auch von anderen Massnahmen, die sie ergriffen haben, die nicht spruchreif sind, wo sie tatsächlich sich Mühe geben, auch Transparenz herzustellen. Es ist bei Huawei ein bisschen verzwickter. Also einerseits ist es mit den Besitzstrukturen nie klar. Es haben Recherchen auch gezeigt, von der Republik unter anderem, dass halt Huawei ist offiziell im Besitz von den Mitarbeitenden, aber die haben offenbar Verbindungen zur Kommunistischen Partei. In China hat es nie einen offiziellen Bruch gegeben. Also im Gegensatz zu Russland, wo ja die Sowjetunion sich aufgelöst hat, hat es das in China nicht gegeben. Das heisst, die Strukturen, die politischen, sind natürlich, die haben eine gewisse Kontinuität und der Chef von Huawei und der Gründer, der benutzt zum Beispiel auch Metaphern von der Kommunistischen Partei, also von einem langen Marsch geredet. Das ist einer der zentralen Gründungsmythen von der Kommunistischen Partei China. Und das ist alles nicht sehr vertrauenserweckend, muss man sagen. Aber gleichzeitig haben sie auch Bestrebungen für Transparenz. Aber die Recherchen waren mühsamer bei Huawei, das kann man so sagen.
Kann man etwas sehen. Ich habe ja ein Interview angefragt mit dem CTO, mit dem obersten Technikchef von Huawei. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du ein bisschen über neue Technologien und so reden? Und er hat gesagt, ja, aber ich würde auch gerne über Geopolitik reden mit ihm. Aber mit dieser Forderung bin ich auf Tobi Ohren gestossen und habe seitdem nicht mehr gehört, was jetzt das Interview mit ihm anbelangt. Also sie sind da zum Teil schon zurückhaltend, kann man sagen.
Ja, eben, man muss dann, jetzt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei diesen Beurteilungen, zum Beispiel vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie vom BSI aus Deutschland, wo vor Kaspersky gewarnt hat, oder die USA, wo Huawei auf eine schwarze Liste genommen hat, das sind natürlich auch geopolitische Entscheidungen. Also das heisst, wir wissen ja mittlerweile, dass Hersteller aus den USA teilweise Backdoors eingebaut worden sind. Seit den Snowden-Enthüllungen weiss man das. Man weiss auch, dass Verschlüsselungsalgorithmen vom NSA gepusht worden sind, um dort gewisse Einblicke zu haben. Das sind dann natürlich Entscheidungen, wo man innerhalb von einem geopolitisch schwelenden Konflikt sich für eine Seite entscheidet. Es wird dann mit Demokratie begründet, in aller Regel für die USA. Traditionell ist die Schweiz offiziell neutral, aber im Westen angesiedelt. Das heisst, man hat sofort harte politische Interessen drin, die nebst der wirtschaftlichen eine wichtige Rolle spielen.
Jetzt, wenn man ein bisschen auf die Schweiz schaut, du hast ja mit Forschern von der ETH geredet und dir ein bisschen Auskunft gegeben, so, was das bedeutet. Man hat sich abhängig gemacht von so einem Konzern aus so einem Land eben wie China oder Russland. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich habe mit dem Julian Kamasa vom CSS, vom Center for Cyber Security Studies, geredet. Eben, das sind sicherheitspolitische Forschung, also nicht Cybersecurity in erster Linie, sondern Sicherheitspolitik. Der hat gesagt, man mache sich abhängig. Also man kann es vergleichen, wie wenn man von Gaslieferungen von Russland abhängig sei, wenn man Huawei-Komponenten in der Infrastruktur hat. Und eben da auch wieder, das sind geopolitische Entscheidungen am Schluss. Also es ist wie klar, in welcher Front sich die Schweiz irgendwann befinden wird. Und das heisst, das ist vorausschauend, wenn, also falls es mal zu Konflikt kommen wird, zu bewaffneten oder auch zu härteren Handelsauseinandersetzungen, sage ich, mal, dass man da Massnahmen getroffen hat.
Was für Massnahmen denn zum Beispiel?
Ja, also er sagt, man müsse halt zusammen mit der EU, also man, Autarkie in so komplexen Produkten wie Mikrochips ist nicht möglich. Auch für die USA nicht. Also es sind weltweite Lieferketten mit zentralen Players. Aber man kann natürlich in gewissen Koalitionen mit der EU zum Beispiel kann man bestimmte Industriepolitik betreiben. Man könnte zum Beispiel auch Lager anlegen, weil ich meine, Mikrochips sind überall drin. Wenn man da keinen Nachschub kriegt, das ist verheerend für das Land. Das sind so zwei Massnahmen, man könnte machen. Auch, dass man dann Exportkontrollen macht, also schaut, was wird hier geliefert, auch im Technologiebereich. Das sind so Massnahmen, die er vorschlägt.
Aber eben, es ist wirklich ein politischer Entscheid, ob man die Produkte einsetzt oder nicht. Und technologisch gesehen sind die State of the Art und von super Qualität zum super Preis. Also Kaspersky hat etwas vom Besten, was da so geht. Huawei genauso. Das ist schwierig, etwas Besseres zu finden auf dem Markt, oder?
Nach all dem, was ich weiss von Einschätzungen von Leuten, die sich mit dem befasst haben, ist das so. Bei Huawei gibt es Kritik vom NCSC aus UK, wo seit Jahren die Komponenten untersucht und auch Qualität beurteilt. Ich muss dazu aber sagen, dass NCSC beim Geheimdienst angesiedelt ist in UK. Ebenso wie das BSI in Deutschland ein Innenministerium untersteht und aus einer Geheimdienstabteilung entstammt. Das heisst, wir haben immer dort schon die Interessen drin. Was für Wege das sind, nach welchen Kriterien es entschieden wird, das kann ich nicht beurteilen. Das ist immer so. In der Schweiz ist das NCSC halt eine zivile Organisation. Ich befürchte oder würde sagen, falls NCSC beim VBS angesiedelt wird, werden wir nicht nur politische Entscheidungen haben dort, sondern wir werden auch die Gefahr haben, dass entdeckte Lücken allenfalls für nachrichtendienstliche Zwecke eingesetzt werden, statt publiziert. Und das ist ein Problem für die IT-Security.
Ja, ich habe gestern das Interview publiziert, mit Sicherheitsforscher von Checkpoint, das ist ein israelischer Softwareanbieter oder Sicherheitslösungsanbieter, besser gesagt. Und er sagt, das VBS, also das Militärdepartement, wäre nicht der richtige Ort für ein NCSC. Also bestätige deine Aussage.
Das ist interessant, dass es von einem israelischen Security-Mensch kommt.
Ja, Israel selber ist beim Prime Minister, also beim Premierminister angehängt und bewusst nicht beim Militär angesiedelt worden, weil es einfach Interessenskonflikte gäbe. Mhm. Aber jetzt können wir noch lange über die angeblich bösen Chinesen und bösen Russen reden. Aber es sind westliche Firmen, wie zum Beispiel Cisco, die von Amerika, die ähnliche Komponenten baut wie Huawei, sind die vertrauenswürdiger?
Zum einen sind die börsenkotiert, das heisst zur Transparenz verpflichtet, was Geschäftsentwicklung angeht, Besitzstrukturen und so weiter. Zum anderen sind sie halt eben US-Firmen, das heisst, sie sind traditionelle, gewissermaßen Verbündete. Wenn man das so sagen will, die Schweiz ist ja offiziell neutral, aber klar, wie sie sich in Konfliktsituationen immer schon positioniert hat. Und es gibt ja mittlerweile Beweis, also das ist ja bei diesen Leaks, die es gegeben hat, dass da auch Backdoors drin sind, also bewusst eingebaute Schwachstellen, das weiss man mittlerweile. Ja, also es ist dann halt wirklich ein politischer Entscheid, dass man sagt, ja, in den USA könnte theoretisch ein Gericht den Geheimdienst zurückpfeifen. Aber das sind natürlich hypothetische Geschichten, weil wir werden nie erfahren, was die NSA alles kann. Ich habe ja lustigerweise gerade gestern mit dem Bruce Schneier kurz können reden. Der war in Zürich. Der hat schon 2007 publiziert, dass einer von vier Zufallsgeneratoren für Verschlüsselungsalgorithmen, wo NIST, also das Standardisierungsgremium von den USA, das offizielle, empfohlen hat, vom NSA der Backdoor bestückt worden ist. Er hat das 2007 publiziert und es hat sich Jahre später bestätigt durch Snowden-Veröffentlichungen. Und das ist einfach, das sind die Mittel, wo die Geheimdienste haben. Wir werden das nie, die meisten Sachen werden wir höchstwahrscheinlich nicht erfahren. Und das Problem ist, wenn wir dann so Sachen beurteilen müssen, wie eben die Sicherheit von Huawei oder wie Transparenz ist es, oder auch von Kaspersky oder auch von einem US-Anbieter natürlich, stochern wir im Dunkeln. Also wir können anschauen, was für Massnahmen ergreifen die. Aber schlussendlich ist der einzige Weg, wo die Schweiz gehen kann, ist, das eine ist eine Technologiepolitik betreiben und das andere ist auch herstellerunabhängige Massnahmen treffen, um eine gewisse Sicherheit herzustellen. Also zum Beispiel Zero Trust, nicht an einen Anbieter vertrauen, sondern möglichst die Infrastruktur so aufstellen, dass auf möglichst wenig Vertrauen basiert.
Wie gross ist deine Hoffnung, dass das unseren Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern bewusst ist und dass sie entsprechend handeln? Gibt es da Hoffnung?
Ja, die Hoffnung stirbt ja meistens zuletzt. Sie ist noch nicht ganz tot.
Sie röchelt aber schon ziemlich, würde ich sagen, oder?
Ja, in Technologiefragen hinkt Politik generell sehr hinein an. Und so ein Trägsystem wie die Schweiz sowieso nochmal. Ich glaube, mittlerweile gibt es langsam mehr Kompetenzen. Ich glaube auch, dass das NCSC jetzt eben zu einem Bundesamt umgebaut hat, das deutet auf das hin. Ich glaube, es gibt schon gewisse Bewegungen, sage ich da, aber Tech-Hersteller, Nachrichtendienste bewegen sich auch. Die sind aufgrund von der zentralisierten Struktur natürlich auch sehr viel schneller. Technologieentwicklung ist sehr schnell. Und ich glaube, wir brauchen nebst allen technischen Massnahmen einfach auch eine relativ strenge Regulation am Schluss von der IT-Sicherheit. Das ist meine Überzeugung. Und das kommt man nicht um.
Ja, und ich glaube nicht, dass sie dass die Politik hinterherhängt, sondern dass sie an den Paralympics teilnimmt. Um das mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Genau. Aber nein, du hast es am Anfang gesagt. Die Situation ist beschissen und ich glaube, viel treffender kann man es nicht sagen, nachdem wir da 20 Minuten miteinander diskutiert haben.
Ja, ich glaube auch, ja. Und was es für Auswege gibt, ich glaube, es wird grosse gesellschaftliche Veränderungen. Es sind keine Technologiefragen schlussendlich. Man kann technologische Massnahmen treffen. Aber am Schluss sind es geopolitische, wirtschaftspolitische und sicherheitspolitische Fragen, die da aufs Tapet kommen. Und das sind keine technische Geschichten. Das wird man nur mit Massnahmen können ergreifen, die letztlich international sein müssen. Weil die Tech-Welt ist international. Wir werden in der Schweiz keine Garantien haben für irgendetwas, das wird man müssen zusammen anschauen. Und das wird schwieriger werden, wenn China und die USA sich weiter voneinander entfernen.
Wie geht die Serie weiter? Eine Geschichte kommt noch, oder?
Genau, ich habe am Schluss noch mit Security-Forscher und Experten geredet darüber, was für Massnahmen die Schweiz ergreifen kann. Eben eine wäre so ein nationales Testzentrum, das aber natürlich auch nur einen kleinen Bereich abdeckt. Oder eben so Ansätze wie Zero Trust oder dass man Sicherheit im Design schon muss berücksichtigen, dass man das Netzwerkverkehr überwacht oder eben politische Massnahmen ergreift. Und das wird im letzten Teil dann dargelegt, was dort Befunde sind.
Von sind wir gespannt, ich freue mich. Danke für das Gespräch, spannend war.
Merci auch.
Wir haben den Podcast aufgezeichnet am 23. September. Danke mal fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.